Die hat meine Mama dann irgendwann angesprochen und meinte so, ja, das Verhalten von ihrer Tochter könnte halt auf sexuellen Missbrauch hinweisen. Und dann dachte meine Mama so, hä, wer sollte das denn machen? Weil der erste Gedanke ist natürlich, du vertraust alle in deinem Umfeld. Wem traust du das zu?
Echt und unzensiert. Ein Podcast von Edition F mit Tino Amaral.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino, ich freue mich riesig, dass ihr wieder am Start seid und ich freue mich auch riesig, dass ich heute Lena Jensen zu Gast habe. Lena ist Mama, Unternehmerin und eine Frau, die sich mit unglaublicher Stärke und Offenheit für ein Thema einsetzt, das in unserer Gesellschaft leider immer noch viel zu oft weggeschoben wird, nämlich sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Lena teilt heute ihre Geschichte mit mir, nicht um Mitleid zu erzeugen, sondern um Bewusstsein zu schaffen für Warnsignale, für Täterstrategien und den Umgang mit betroffenen Kindern und ihren Familien. Wir sprechen darüber, wie schwierig es ist, in solchen Situationen die richtigen Schlüsse zu ziehen, wie leicht TäterInnen es schaffen, ihr Umfeld zu manipulieren und warum es so wichtig ist, dass wir anfangen, Kindern wirklich zuzuhören. Gleichzeitig geht es aber auch um Lenas Weg der Heilung, um Mut, um Eltern sein und darum, wie sie heute mit ihrem Sohn über Grenzen und Körpergefühl spricht, Stichwort Prävention. Bevor wir starten, möchte ich euch noch eine wichtige Bitte mitgeben. Diese Folge enthält Inhalte, die emotional sehr belastend sein können. Hört sie euch also bitte nur an, wenn ihr euch stabil fühlt und wirklich Raum dafür habt. Es ist vollkommen okay, die Folge zu pausieren oder später weiterzuhören. Achtet da einfach gut auf euch. Wenn ihr bereit seid, dann freue ich mich, dieses wichtige und kraftvolle Gespräch mit euch zu teilen und entlasse euch jetzt in die Folge. Hey Lena, willkommen bei Echt und Unzensiert.
Ja, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wie geht's, wie steht's?
Ja, ganz gut. Ja, wie man hört, haben wir hier so eine kleine Baustelle noch. Aber sonst geht's mir eigentlich ganz gut.
Sehr schön, ja. Wir versuchen, die Hintergrundgeräusche ein bisschen auszublenden. Vielleicht kriege ich die ja irgendwie auch ausgeeditet. Mal gucken. Mir geht's auf jeden Fall auch gut. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass wir heute nicht nur über deine Geschichte sprechen, sondern auch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten, weil das ist so unfassbar wichtig in diesem Thema noch. Bevor wir aber so richtig reinsteigen, vielleicht magst du dich zu Beginn noch mal ganz kurz selber vorstellen. Wer bist du, was machst du, für alle, die dich noch nicht kennen?
Ja, ich bin Lena, ich bin Mama und Unternehmerin, habe aber auch ein Trauma, denn in meiner Kindheit wurde ich viele Jahre sexuell missbraucht von Menschen, die mir sehr nahe standen. Und ich nutze aber heute so ein bisschen meine Energie, um eben die Kinder davor eben zu beschützen. Meine eigenen Täter wurden nie verurteilt und ich will einfach nicht, dass es so vielen anderen Kindern auch passiert. Und deshalb habe ich angefangen, auf Social Media darüber eben offen zu sprechen und möchte einfach mehr Sichtbarkeit einfach für dieses Tabuthema bekommen und dass eben viel mehr Menschen darüber Bescheid wissen. Und das ist so meine Arbeit heute.
Ja, du hast gerade Social Media schon angesprochen. Du hast 2018 damit gestartet, wenn ich richtig recherchiert habe. Nur von Anfang an hast du nicht offen über das Thema gesprochen. Wie kam es denn dazu, dass du dich dann dazu entschieden hast, darüber offen zu sprechen?
Ja, 2018, das ist so lange her. Aber da war ich tatsächlich eigentlich eher privat auf Social Media. Und ich glaube, so richtig war das erst, ja, so zweit, als Corona war. Ich glaube, wie viele. Und dann war es so, dass ich bei der Aufarbeitung, also ich war bei einer Kommission, das ist die Aufarbeitung für sexuellen Missbrauch Kommission, ich kann die immer nicht so gut aussprechen, aber auf jeden Fall möchte die halt eben herausfinden in Gesprächen mit Betroffenen, was ist falsch gelaufen, was kann man verändern und sowas. Und das fand ich halt voll spannend und da bin ich auch hingegangen zu so einem Gespräch und habe dann meine Geschichte erzählt und der Anwalt meinte damals so, das ist so komisch, gehen Sie da nochmal ran. Und dann dachte ich so, ja, es ist wirklich komisch. Ich habe ja immer wieder versucht, Anzeige zu erstatten. Es hat immer wieder nicht geklappt. Und dann dachte ich, okay, ich versuche es halt nochmal. Und dann habe ich gleichzeitig diesen Aufruf gesehen, damals noch vor Miss Germany, dass die Frauen suchen, die Verantwortung tragen wollen für die Gesellschaft. Und ich kannte Miss Germany gar nicht. Und ich dachte halt, das wäre so ein Schönheitswettbewerb. Und dann hat es bei mir so Klick gemacht, weil ich so dachte, das ist das, was uns fehlt. Es fehlt uns, dass wir anfangen, dieses ganze Tabuthema gesellschaftstauglich zu machen. Also, weil wir haben einfach das Problem, dass oft immer nur in so Einzelfällen darüber berichtet worden ist. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Fall war, dass eine Presse darüber berichtet hat, aber sonst nie. Ja. Und dann dachte ich so, ja, wenn ich das irgendwie schaffe, auf eine Bühne zu bekommen, in die Cosmopolitan, in Zeitschriften, die so Mainstream-mäßiger nochmal sind und es nicht nur um Fälle geht, dann können mehr Menschen hinhören. Und dann habe ich mich da angemeldet, dann haben die mich genommen und da habe ich halt angefangen, über das Thema zu sprechen.
Ja, wie hat sich das angefühlt? Also man nimmt sich das dann vor, aber wie das dann auf einmal ist, vor allem auf so einer riesigen Plattform, kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Hat sich das befreiend angefühlt oder auch eher überfordernd?
Ja, irgendwie hat sich das total befreiend angefühlt. Also es hat sich angefühlt, als wäre es so mein Weg. Das ist voll verrückt, weil ich hatte bis dato noch nicht mal meinen eigenen Freunden davon erzählt. Also meine besten Freundinnen wussten das nicht, nur meine Familie. Und als das dann öffentlich wurde, wusste ich, okay, ich muss jetzt schnell mit meinen ganzen Freunden sprechen, weil sonst erfahren die das ja über Social Media. Und dann habe ich mich mit denen hingesetzt und denen das erzählt, einzeln. Das war echt krass. Und dann habe ich halt herausgefunden, hat mir so die Hälfte meiner Freundinnen auch das Herz geöffnet und halt erzählt, dass ihnen das auch passiert ist. Und da wusste ich, okay, das ist der Weg. Weil wir hätten uns all die Jahre ja haben können. Wir kennen uns ja seit über zehn Jahren und wir haben nie darüber gesprochen. Und das kann nicht sein.
Ja, unfassbar, wie viel da dann doch geschwiegen wird, ja. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass du so offen mit deiner Geschichte umgehst. Und ich würde sagen, wir steigen vielleicht langsam mal ein. Ich habe lange überlegt, wie startet man überhaupt? Vielleicht wollen wir das erstmal zeitlich einordnen und vielleicht kannst du auch schon mal einen Überblick darüber geben, wer waren denn die TäterInnen?
Also wer die Täter sind, darf ich leider aus rechtlichen Gründen nicht sagen, weil die eben nicht verurteilt worden sind. Ich kann halt sagen, dass es auf jeden Fall Personen waren, die ich sehr gerne hatte und die uns auch sehr nahe standen. Und das Ganze hat halt so angefangen, als ich ungefähr 2 Jahre alt war. Also da erinnere ich mich auf jeden Fall das erste Mal dran. Und da lag ich halt in diesem Kinderreisebett und dann kam der Täter im Dunkeln rein mit der Taschenlampe und hat so mit dem Gesicht auf mich geleuchtet, hat mich dann aus dem Kinderbett geholt und mich dann eben, hat sich dann auf den Stuhl gesetzt und dann hatte ich halt nichts mehr an und dann hat er mich so auf ihn raufgesetzt und dann mich eben sexuell missbraucht. Und dann weiß ich nur noch, dass ich so irgendwann von der Seite sowas gehört habe, Lena, lächel doch mal in die Kamera, aber total positiv, so Lena, lächel doch mal in die Kamera, so wie wenn du jetzt Kinder fotografierst oder so. Und das war so absurd, weil das ja die ganze Situation so normal gemacht hat. Und dann habe ich so zur Seite geguckt und dann habe ich halt die Frau da sitzen sehen, mit der Kamera auf mich, mit so einem fetten Grinsen hinter dieser Lampe. Und ich dachte nur so, also ich habe es halt alles nicht verstanden. Und dann, es war halt so super verschwommen. Ja, das war so die erste Situation, die ich mich erinnere. Und dann kam halt immer mehr über all die Jahre dazu.
Ja, also es hat sich immer weiter zugespitzt. Das ging ja sogar so weit, dass du betäubt wurdest.
Ja, genau. Also ich weiß gar nicht, ob wie oft und seit wann, das weiß ich halt nicht, weil wenn man das so sediert wird, weiß man es ja nicht. Aber ich weiß halt einmal, dass wir mit dem Auto losgefahren sind. Das war halt ganz oft, das war, als ich nachher so älter wurde, dass ich immer das Problem hatte, mich an Dinge zu erinnern. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein, weil dann standen meine Eltern da und haben dann gefragt, ja, was habt ihr denn so gemacht? Und dann sagt der Täter, ja, wir waren am Strand, war doch toll am Strand, oder Lena? Und ich stand da und dachte so, wenn das so toll war, ich kann mich einfach nicht dran erinnern, was stimmt mit meinem Kopf nicht? Und dann habe ich immer mehr versucht, die Kontrolle über meinen Kopf zu gewinnen und mich so bewusst an diese Sachen zu erinnern, dass ich sie nicht immer wieder vergesse. Und dann weiß ich halt noch, dass wir zum Beispiel auch einmal mit dem Auto dann losgefahren sind und dann die Frau mir einen Tupperbecher gegeben hat, wo dann eben Orangensaft drin war mit so weißen Klümpchen. Ich wollte das nicht trinken. Dann hat sie es wieder verrührt und dann habe ich es halt getrunken. Dann sind wir losgefahren und ich weiß noch, das andere Kind ist immer auf dem Sitz eingeschlafen, bei jeder Fahrt. Und ich dachte noch so, warum, das war jünger als ich, warum stehst du immer ein? Wie kann das sein, dass du immer müde wirst im Auto, so kurze Zeit, wenn wir einschlafen? Und dann jedes Mal dachte ich so, wach auf, nicht einschlafen, so. Und dann irgendwann war ich ja aber auch weg. Und dann weiß ich halt, dass ich einmal aufgewacht bin, wo dann so viele nackte Männer eben um mich herum standen. Und das ist so die einzigen Fetzen, die ich dann halt so davon habe. Und jetzt so rückschlüssend kann ich halt sagen, dass ich denke, dass ich halt sediert worden bin, weil ich halt nicht mehr so dieses Tag-Nacht-Verhältnis hatte, diese Erinnerung nicht und immer so Fetzen quasi und diese Müdigkeit. Also das schließe ich jetzt so darauf zurück. Aber als Kind habe ich jetzt natürlich nicht gedacht, oh, ich werde hier sediert, da wusste ich ja nicht mehr, was das Wort heißt.
Schrecklich, ja. Ich meine, Sedierung ist natürlich noch die eine Sache. Letztendlich passiert natürlich auch viel bei Bewusstsein. Ich frage mich auch, die große Frage, die im Raum steht, ist, wie legitimieren TäterInnen das denn auch vor dem Kind, das Handeln?
Ja, ich glaube, da gibt's verschiedene. Ich glaube, die einen finden das gut, wenn Kinder sich so wehren und das sich wollen und machen das dann einfach. Ich glaube, andere wiederum denken, es gibt ja auch so Philosophien, die sagen, dass das sogar gut ist, wenn Geschlechtsverkehr zwischen Kindern und Erwachsenen stattfinden. Das sind so, ich weiß gar nicht mal, wie der Mensch hieß, der das mal in den Raum geworfen hatte. Das stimmt natürlich nicht. Es gibt keine Studien, die das belegen und es ist natürlich Quatsch. Aber ich glaube, es hält sich dann in einigen Köpfen natürlich, wenn man in die Richtung eh denkt und das denken will. Hm. Ich glaube, dass viele auch denken, dass, also viele vielleicht auch wirklich eine Beziehung zu den Kindern haben wollen und auch wirklich, also bei mir war es zum Beispiel auch so, die Gewalt wurde zwar angewendet, aber der Akt selbst sollte immer so sein, dass ich das quasi wollte. Und ich glaube, die reden sich das dann so schön einfach. Die manipulieren sich da selber. Aber Sedierung, Manipulation des Kindes, Druck ausüben, das ist ja alles sexualisierte Gewalt. Das ist ja nicht, das passiert ja da nicht freiwillig.
Ja, total. Deine Mama konnte tatsächlich auch Verhaltensänderungen bei dir beobachten. Das ist auch mit das Erste, glaube ich, was man irgendwie vielleicht, wo man ein Auge drauf werfen könnte, so verändert sich das Kind anders. Was ist bei dir da gewesen?
Also meine Mama hat schon gemerkt, als ich so 2 Jahre alt war, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, weil ich wurde auf einmal ihr gegenüber so super aggressiv. Aber das lag halt daran zum Beispiel auch, dass die Täter immer gesagt haben, dass meine Mama quasi die Böse ist und sie selbst die Guten. Und deshalb wurde ich gegenüber meiner Mama so aggressiv. Und dann dachte meine Mama, mit ihr stimmt irgendwas nicht. Und hat dann gesagt, ja, also weil die Täter haben ihr dann auch gesagt, ja, nee, bei uns hat sie das nicht. Also das muss ja dann an dir liegen, bei uns ist sie ja nicht so. Und meine Mama dachte dann halt noch mehr, dass das Problem halt an ihr liegt und hat sich dann auch Hilfe geholt und so. Hm. Und bei mir war es halt so, dass ich irgendwann angefangen habe, wieder ins Bett zu machen. Ich habe mich halt ganz toll aufgekratzt. Ich hatte Neurodermitis. Ich habe mich sogar irgendwann mit Kot eingerieben. Ich hatte so ganz toll angefangen zu stottern. Ich hatte eine Sozialphobie, Angst vor anderen Menschen. Ich hatte aber auch ein sehr unpassendes sexualisierendes Verhalten zu meinem Alter. Und ich war halt auch immer wund im Genitalbereich. Und meine Mama hat mich wirklich mit 2 Jahren, als das erste Mal anfing, habe ich halt direkt Ärzte und verschiedene PsychologInnen aufsuchen müssen mit ihr. Und ich war während des gesamten sexuellen Missbrauchs, also es ging ja, bis ich ungefähr 6, 7 Jahre alt war, der Missbrauch, war ich immer in ärztlicher und psychologischer Behandlung. Und keiner von diesen Fachleuten hat das irgendwie mal nur den Verdacht geäußert. Und das finde ich halt so krass.
Ja, total. Tatsächlich ist eine Kindergärtnerin dann erst auf die Idee gekommen, ne?
Ja, genau. Die hat meine Mama dann irgendwann angesprochen und meinte so, ja, das Verhalten von ihrer Tochter könnte halt auf sexuellen Missbrauch hinweisen. Und dann dachte meine Mama so, wer sollte das denn machen? Weil der erste Gedanke ist natürlich, du vertraust alle in deinem Umfeld. Wem traust du das zu? Und ja. Dann hatte sie durch Zufall eigentlich uns früher als abgemacht abgeholt und dann kamen die Täter mit uns die Treppe runter in Unterwäsche, es war alles abgedunkelt und dann meinte er halt, Lena, geh dich nochmal waschen und dann hatte meine Mama dann ein richtig komisches Bauchgefühl, hat mich dann nicht mehr hingebracht und hat dann mit einem Neuropsychologen quasi darüber gesprochen und mit dem Jugendamt, was sie jetzt machen kann und die meinten dann halt, man darf den Kindern keine suggestiven Fragen stellen, also jetzt nicht, wo ist so sexuell missbraucht, die man mit Ja oder Nein beantworten kann, sondern es soll eben so sein, dass das Kind selber spricht. Und dann hat sie halt unter Anleitung so eine Spieltherapie mit Malen quasi dann mit mir gemacht und ich habe mich dann ihr geäußert irgendwann.
Also du hast dann gesagt, was passiert ist.
Genau.
Das muss für deine Mama ja Next Level Horror gewesen sein. Wie ist sie damit umgegangen?
Ja, ich glaube halt, dass es voll schwer ist, weil auf der einen Seite solltest du als Eltern, mir schreiben zum Beispiel auch viele, dann hat erzählt das Kind, mein Opa hat mich im Genitalbereich, also in meiner Scheide oder so gekitzelt und dann reagieren die Eltern so, nein, das darfst du nicht, das ist, oh Gott, das ist voll verboten und reagieren dann ganz erschrocken, weil sie natürlich auch erschrocken sind und wollen dem Kind direkt klar machen, dass das verboten ist und nicht geht. Und was passiert beim Kind? Du ziehst dich zurück, du denkst, du hast was falsch gemacht und revidierst das und redest nicht mehr drüber. Und das ist aber natürlich eine natürliche Reaktion von einem Erwachsenen. Aber das Beste, was du machen kannst, ist, wenn du sowas hörst, ich glaube dir, danke, dass du mir das gesagt hast, ruhig bleiben, weggehen. Ja. Hilfe holen, regulieren, und die nächsten Schritte einleiten. Und das hat meine Mama auch gemacht. Sie hat mir gesagt, sie hat mir es gesagt, ist weggegangen. Sie hat mir dann erzählt, dass in ihrer Kehle das gebrannt hat. Sie wollte schreien, sie hat es in dem Moment runtergeschluckt, weil es passiert ja auch ein Trauma in Angehörigen. Und dann hat sie ja halt gesagt, so, ich muss jetzt funktionieren. Und dann sind wir halt direkt zur Polizei.
Man macht sich halt auch unfassbare Vorwürfe wahrscheinlich. Aber hätte deine Mama irgendwas anders machen können?
Also sie hätte, also damals gab es ja noch kein Internet so in dem Sinne, aber ich glaube, das Wichtigste oder was die auch immer sagt, sie hätte gerne früher für möglich gehalten, dass es Kindesmissbrauch gibt. Sie dachte immer, das passiert nur bei Fällen, die jetzt gekidnappt werden, aber nicht im nahen Umfeld und nicht überall in jeder Gesellschaftsschicht. Sie dachte immer, das passiert nur anderen und ich glaube, das war ein Riesenproblem, was sie oder und auch das ganze Umfeld hatte, dass eben keiner sowas für möglich gehalten hat.
Ja, Und selbst wenn da irgendwie ein komischer Funke aufkommt, dann sind TäterInnen auch ganz gut darin, dann die Eltern zu verunsichern
ja,
oder zu manipulieren.
Ja, die vor allem. Also die waren so total beliebt und sehr, hatten sehr gutes Standing. Die haben sich auch gegen Kindesmissbrauch ausgesprochen. Die waren immer so pro Kinder und waren so super, super empathisch nach außen, mitfühlend. Also den hätte man das wirklich nie ansehen können.
Ja. Mal losgelöst von deiner Geschichte, was sind denn vielleicht Anzeichen, an denen man TäterInnen erkennen kann? Oder ist das einfach sehr schwierig?
Also was ich so für Erfahrungen gemacht habe, ist halt, die, wenn sie versuchen, auch anderen das so abzusprechen. Also sie haben halt sehr klar so das Umfeld mitmanipuliert. Und wenn du so Menschen siehst, die so manipulieren im Zusammenhang dann mit so zum Beispiel vielleicht auch Aussagen, die sehr äußerlich an Kindern sind. Also zum Beispiel, dass sie immer das Aussehen von Kindern vielleicht auch sexualisieren, wenn sie so Sprüche bringen. Das ist schon immer, finde ich, so ein erster, das ist doch, ich glaube, wir kennen doch alle Leute, die irgendwie eklig waren. Also einen ekligen Sportlehrer oder eklige Menschen, die so komische sexualisierende Sprüche an Kindern quasi oder Jugendlichen ja. gemacht haben, wo man so denkt, wie eklig. Und wir haben das alles so als normal hingenommen. Aber das Sprache ist ja auch schon eine Form von Gewalt. Und das ist eben auch schon ein Problem, dass, wenn die schon so weit denken, wie weit die quasi eigentlich schon sind. Ich glaube, das können auf jeden Fall auch Anzeichen sein. Dann ist, glaube ich, wichtig zu wissen, dass es eben nicht nur der Fremde im Busch ist, sondern eben auch der Mensch, dem man vertraut, den man reinlässt, der viel Kontakt zu Kindern sucht, der vielleicht auch, was mir auch viele schreiben, gerne mit dem Kind alleine sein will und dann einem ein schlechtes Gefühl macht und man gesagt wird, ja, du bist eine Helikoptermutter, nur weil ich nicht alleine mit deinem Kind sein darf. Also alles, was immer in diese Richtung eben Manipulation eben geht, da sollte man auch drauf achten, auch Grenzüberschreitungen. Also, dass man eben Sachen macht, obwohl es das Kind vielleicht gar nicht will. Das kann auch schon im Kleinen sein, dass man darauf achtet. Das müssen jetzt nicht alles Täter sein, aber es ist halt wichtig, dass man dem Kind klar macht, dass es eben nicht geht.
Ja. Spannend fand ich auch, als du damals mit 6, 7 Jahren das dann geäußert hast, dass du es danach eigentlich bereut hast, dass die Bombe geplatzt ist. Also, ja. Fand ich irgendwie auch eine spannende Dynamik. Wie kam das zustande?
Also ich glaube, es ist viel vielschichtiger, als wir denken. Wenn ein Kind jetzt erfährt, die Menschen, die einem nahe waren, und das war ja auch eine ungesunde Beziehung, die ich zu denen hatte, sage ich mal, aber ich habe die ja trotzdem irgendwo geliebt, dann bin ich auch traurig, wenn ich die nicht mehr sehen darf. Also ich war auch in einem Trauerprozess, weil ich nicht verstanden habe, warum ich die jetzt nicht mehr sehen darf. Ich glaube, es ist nicht so einfach, wie wir denken. Ein Kind erfährt Gewalt, geht zur Polizei, muss die jetzt nicht mehr sehen und denkt, juhu, ich muss die jetzt nicht mehr sehen. Sondern man ist traurig, weil man die Leute nicht mehr sieht. Man ist verwirrt, weil man zum ersten Mal erkennt, dass es eben nicht erlaubt war, was da passiert ist. Und man muss erstmal eine gesunde Beziehung wieder lernen und versteht gar nicht, was ist denn jetzt Liebe und wem kann ich jetzt vertrauen. Dann wird einem auch nicht geglaubt vielleicht. Und immer sowas gefragt, wie hast du das im Fernsehen gesehen? Und du denkst, hä, irgendwie, was ist denn falsch jetzt mit mir? Und dann hast du noch diesen Leid. Also du spürst ja das Trauma von den Angehörigen, das ausgelöst worden ist durch meine Worte. Und das war für mich auch ganz, ganz schwer zu tragen. Und diese ganzen Gefühle und dieses Mischmasch, da denkst du dir, okay, lieber hätte ich diese Gewalt weiter ertragen, als jetzt diesen Weg zu gehen. Und ich wollte das echt oft am Anfang gerne rückgängig machen. Aber es geht halt natürlich auch nicht.
Ja. Wie sah dann dieser weitere Prozess aus? Auch diese Strafverfolgung, die ja dann irgendwie nicht wirklich erfolgreich war, aber ich meine, du musstest dann aussagen und dann zur Polizei, das muss ja irgendwie auch alles echt ein krasser Prozess gewesen sein für so ein Kind.
Ja, also ich weiß noch, wie ich bei der Polizei saß und da war es so, dass da zwei Menschen saßen, auch Licht und eine Kamera war. Und ich habe mich so ein bisschen wie im Missbrauch gefühlt. Also es hat mich schon sehr getriggert. Ich war ohne meine Mama da drin, ohne irgendeinen Beistand. Und ich war da so ungefähr 7 Jahre und ich weiß noch, wie ich da drin saß und dachte, boah, ich kann das nicht. Also ich will nicht darüber reden. Ich will nicht solche Worte wie Penis oder Scheide sagen. Ich fühle mich enorm, ich will gar nicht daran denken. Und ich brauchte Monate, um meiner eigenen Mama das zu sagen. Wie soll ich das jetzt in so kurzer Zeit fremden Leuten sagen? Weil die irgendwann ja auch nochmal eine Mittagspause machen wollen. Ja. Also das war für mich richtig schlimm. Ich habe natürlich trotzdem dann eine Aussage gemacht. Aber ich hätte die wahrscheinlich qualitativ viel besser machen können, hätte man mir noch Zeit gegeben.
Du hast gerade schon erzählt, dass die TäterInnen nicht verurteilt wurden. Wie kann das sein?
Ja, das frage ich mich auch. Also es war so, dass, ich kann aus rechtlichen Gründen leider nicht alles sagen, aber es war so, dass wir halt mehrere Kinder waren. Wir haben alle ausgesagt und auch alle die gleichen Täter benannt. Wir haben dann eine medizinische Untersuchung auch gehabt. Da wurde der sexuelle Missbrauch festgestellt, anal und vaginal bei den Kindern. Und Man muss auch dazu sagen, es wurden jetzt keine DNA-Spuren getestet oder sowas. Ich weiß nicht, ob es einfach nicht gemacht worden ist oder ob es damals noch nicht so gang und gäbe war, aber es wurde eben nicht festgestellt, wer es gemacht hat, nur dass es eben passiert ist. Unsere Aussagen haben aber alleine da nicht ausgereicht. Wir haben natürlich auch von dem Videomaterial erzählt, weil wir haben diese Materialien auch an Nachbarn weitergegeben und so. Und wurde dann auch bei einer Hausdurchsuchung quasi das Haus wurde durchsucht. Aber die Täter wussten da schon, dass das Verfahren läuft, schon wochenlang. Und dann wurde natürlich auch nichts mehr gefunden. Und dann wurde das Verfahren halt eingestellt. Und das Krasse war auch, dass meine Eltern halt in der Zeit richtig krass bedroht worden sind, also wir alle von den Tätern, weil die immer wieder, also verschiedene Männer standen in schwarze Kleidung vor unseren Häusern, die Polizei hat nichts gemacht. Unfassbar. Und wir meinten so, ja, wir können nirgendwo hingehen, ohne dass die irgendwo auftauchen. Und dann kamen wir eben in den Weißen Ring, in dieses Opferschutzprogramm. Und da war es so, dass die uns eben ermöglicht haben, einen neuen Namen zu bekommen, also den Namen Jensen, und eben umzuziehen in ein anderes Haus. Wir haben keine finanzielle Unterstützung bekommen, aber die Hilfe, dass wir es machen können, aber haben natürlich dann alles verloren. Wir hatten kein Geld, wir hatten keine Kraft und dann wurde das Verfahren eingestellt. Meine Eltern, der Anwalt meinte, komm, wir versuchen es nochmal. Und meine Eltern so, wir können nicht mehr. Wir können nicht mehr. Und das finde ich so krass an diesem System. Du traust dich dann schon, mit deinem Kind zur Polizei zu gehen. Und es sind so viele Kinder. Und dann wird das Verfahren quasi eingestellt. Nicht so gut ermittelt, finde ich jetzt, in meinen Augen. Und dann wird dir alles genommen, auch so geldmäßig, alle Freunde, alles, das Zuhause. Bist eigentlich quasi der Bestrafte. Die Täter leben weiter und haben noch alles weiter, so wie immer. Für die hat sich nichts verändert. Und dann sollst du aber noch die Kraft haben, immer weiter dagegen zu gehen. Das ist halt...
Man denkt auch, man kriegt Unterstützung aus der Gemeinde, aus der Nachbarschaft. Ey, das kann doch nicht sein. Aber tatsächlich sind die Leute auch sehr gedeckt geblieben. Ne? Also fand ich irgendwie auch krass.
Ja, ich auch. Ich auch. Naja. Aber ich glaube, dass die Leute das manchmal, weißt du, wenn wir uns Dinge nicht vorstellen können, dann sind sie für viele, glaube ich, einfach nicht da. Und es gibt so Menschen, denen trauen wir es einfach nicht zu. Und das würde nicht in unsere Vorstellung passen. Und ich glaube, wir halten dann lieber an unserer eigenen Realität fest, als uns selbst zu hinterfragen.
Ja, aber wie schlimm dann irgendwie auch diesem Kind den Glauben nicht zu schenken und dann irgendwie auch teilweise das so umdrehen zu wollen. Also gibt es ja auch Leute, die dann sagen, weiß ich nicht, du hast die am besten noch verführt, weißt du? Also das sind ja auch so Aussagen, wo man sich so an den Kopf greift und denkt, wie kommt ihr auf die Idee?
Ja.
Aber das ist dann, wie du schon sagst, dass irgendwie so ein Kind kann eher sich vielleicht fantasiemäßig was zusammenspinnen.
Und ich hatte auch in der ganzen Zeit von den Ermittlungen immer das Gefühl, dass es nicht darum geht, wirklich die Wahrheit herauszufinden, sondern dass sie hören wollen, dass ich sage, ja, ich habe meine Eltern gesehen, wie sie Geschlechtsverkehr haben. Ich habe mir das ausgedacht. Ich habe es im Fernsehen gesehen. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, sie wollten, dass ich sage, dass ich mich irre. So.
Ja. Wie hast du denn dann diese darauffolgende Zeit erlebt? Also ihr seid dann umgezogen, irgendwie dein Umfeld war weg. Also das ist natürlich irgendwie auch dann auf einmal so ein luftleerer Raum in so einer krassen Zeit auch. Dann warst du auch in einem Alter, wo man in eine Schule kommt. Also das muss ja auch alles hart gewesen sein.
Ja, also erstmal, als wir dann umgezogen sind und so, war es halt für mich voll schwer, weil meine Eltern dann eben in diesen, in dieser Krise waren oder wir alle eher gesagt. Und ich habe mir halt so die Schuld eigentlich für alles gegeben, weil ich so dachte, ja, wegen mir ist das eigentlich alles passiert. Und in meinem kindlichen Kopf dachte ich, wenn ich nicht mehr da bin, dann geht's halt allen besser. Und dann dachte ich, bringe ich mich um. Und dann hatte ich halt die ersten Selbstmordversuche und dann beim letzten war es halt in einem öffentlichen Raum und dann kam ich halt eben in die geschlossene Psychiatrie und da hatte dann eine Therapeutin von meinem Fall gehört. Schule war für mich gar kein, also ich weiß noch, ich war da in der ersten Klasse ungefähr, bevor ich den Selbstmordversuch hatte oder während ich die hatte. Und ich glaube, ich habe gerade eben so die erste Klasse beendet, als ich in die Psychiatrie kam. Deshalb habe ich auch die erste Klasse eben wiederholen müssen später. Und ich weiß noch, wie surreal diese Schulzeit für mich war, weil alles so, es war alles so, ich wusste nicht, wo mein Körper anfängt, ich wusste nicht, wo mein Körper aufhört. Es war alles so eine, es waren ganz komische Wahrnehmungen in diesem Jahr. Und in der Psychiatrie hatte ich dann eben Hilfe bekommen von der Therapeutin, die halt mit mir diese EMDR-Therapie gemacht hatte. Aber es war für mich auch so komisch, weil ich war da halt alleine ohne meine Eltern. Ich weiß noch, wie ich nachts in diesem Kinderbett lag, ganz allein und immer Laura Stern gehört habe und ja, mich so festgehalten habe, eigentlich so mein Körper, weil ich immer dachte, ich zerreiße gleich, so innerlich. Aber letztendlich hat es mir ja total geholfen.
Das war auch mit so der größte Schlüssel, dann auch das damals gehabt zu haben, ne?
Ja, die richtige Hilfe zur richtigen Zeit eigentlich.
Ja, total. Wenn du so auf die Zeit jetzt zurückblickst, was für eine Emotion kommt da am meisten hoch?
Eigentlich am meisten so ein bisschen Traurigkeit, weil ich halt finde, also oder weil ich so fühle, ich weiß nicht, man traut sich irgendwie, dem sich so sich zu stellen und die Wahrheit zu sagen und gefühlt kommen so ganz viele Steine auf einen zu und man ist nachher die, oder ich war nachher die, die allein in einem Zimmer saß und sich diesem ganzen Schmerz stellen musste und nie dafür so eine Gerechtigkeit bekommen habe. Und ich finde es so gemein, dass auf so Schultern von Kindern dann so und eben auch Eltern, ja, irgendwie voll, also ich weiß, wie traurig ich damals war. Ich habe irre viel geweint und ja ich glaube, so Trauer ist es.
Denkst du noch darüber nach, den Fall nochmal aufzunehmen? Weil die Verjährung dauert ja noch, ne?
Ja, die Verjährung dauert noch. Aktuell komme ich halt nicht so richtig weiter, weil eben die Akten ja verschwunden sind. Das ist so aktuell der Stand. Ah. Und den Rest wird man dann sehen.
Ja, also ich finde es generell erschreckend, wie wenige TäterInnen gefasst werden. Ne? Also die Prozentzahl ist da wirklich erschreckend niedrig. Ich habe irgendwie ein Video von dir gesehen. Ich glaube, nur 7,5% werden überhaupt angezeigt und noch sehr viel weniger werden überhaupt verurteilt. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, und wenn man auch überlegt, dass jede vierte Frau in der Kindheit und Jugend ist und jeder siebte Mann sexualisierte Gewalt erfahren hat, gehört dazu ja auch immer ein Täter oder eine Täterin. Ja. Ja. Also das heißt, wie viele Täter leben hier? Also wir kennen alle jemanden, von dem wir es nicht wissen.
Ja. Inwiefern belastet ist vielleicht der falsche Begriff, aber inwiefern merkst du deine Vergangenheit heute noch im Alltag? Also inwiefern schränkt dich das vielleicht auch noch ein?
Ja, das ist voll lustig, weil wir haben da genau geradezu auch, das ist so einmal Side-Info, aber ich wollte mit Lukas im Januar genau darüber auch einen Podcast launchen. Und da reden wir eben auch darüber, wie wir es eigentlich im Alltag und in einer Beziehung machen. Und für mich war das eigentlich nie ein Thema, weil ich immer das so selbstverständlich genommen habe. Und dann ist mir aufgefallen, dass Trauma in einer Beziehung eigentlich ein Riesenthema ist. Also wie kommunizierst du eigentlich? Wie räumst du diese Räume frei, gerade auch als Mama? Und ich bin ja auch noch Unternehmerin und das hat eigentlich einen riesen Impact. Aber irgendwie haben wir uns immer unseren Weg so gefunden, aber es nie so benannt. Und ich kann halt sagen, also wie kann ich das denn, also wie, ja, also auf jeden Fall ist es super viel Kommunikation und glaube ich auch irgendwie Verständnis füreinander. Also so im Alltag, dass man eben mit den Einschränkungen umgeht, dass man nicht immer hinterfragt und alles verstehen muss, sondern dass man einfach sagt, okay, was brauchst du? Okay, machen wir so und so und man findet eine Lösung.
Ja, also man guckt halt einfach viel klarer auf seine Ressourcen auch, ne? Ich glaube, du brauchst auch einfach dann mal Zeit für dich, musst einfach mal eine Auszeit kriegen.
Genau.
Und dann kannst du da wieder mit neuer Energie dann in den Tag starten, ne? Ja. Hattest du denn das Gefühl, weiß ich nicht, ne, bei sexuellem Missbrauch, dann denkt man natürlich auch automatisch so, wie wird das sein, wenn dann irgendwann die eigene Sexualität, die eigene Intimität entdeckt werden soll? Inwiefern hat dich das da irgendwie auch wieder eingeholt oder war das gar kein Thema?
Da haben wir auch gerade drüber gesprochen. Das ist so lustig, weil deshalb kann ich jetzt auch dazu was sagen. Und zwar, als ich das erste Mal hatte, habe ich gar nicht mal so realisiert, also ich habe das gar nicht im Zusammenhang gebracht, weil die Therapeutin hat mir damals so gesagt, das, was dir passiert ist, ist pure Gewalt. Es hat nichts mit Sex zu tun, weil Sex ist immer einvernehmlich. Und als ich dann mein erstes Mal damals hatte, ich glaube, ich war 15 oder 16, da habe ich das gar nicht miteinander in Zusammenhang gebracht. Und erst danach habe ich dann irgendwann meiner Mama das erzählt und sie guckt mich so an, und wie fühlst du dich? Und hatte so einen Blick, als wenn gleich irgendwas ist. Und ich meinte so, ja, normal. Und sie so, okay, weil die Therapeutin meinte damals, es könnte sein, dass das was ist, aber wenn nichts ist, ist es sehr gut. Und es ist wirklich nichts passiert. Und ich bin auch froh, dass mir niemand vorher gesagt hat, du musst aufpassen beim ersten Mal, vielleicht passiert was, dann hätte ich das die ganze Zeit in meinem Kopf gehabt, anstatt einfach zu machen und dann meine Erfahrung zu sammeln.
Ja, mittlerweile hast du auch einen kleinen Sohn.
Ja.
Und da kommt natürlich auch die Frage auf, wie sprichst du mit ihm über die Thematik? Wie sieht Prävention aus? Was machst du da so?
Er ist jetzt 2, also er weiß es nicht, dass mir das passiert ist. Irgendwann werde ich ihm das auf jeden Fall erzählen, wenn die Zeit da ist. Aber ansonsten leben wir Prävention von Anfang an. Also wir achten auf seine Grenzen. Das kannst du auch schon als Säugling. Ich finde, die zeigen das so sehr. Und wir gucken oder wir fragen ihn ganz viel bei Annäherung oder Umarmung oder so. Er muss das nicht machen, wenn er das nicht möchte. Ja. Wir lesen auch Präventionsbücher. Wir leben es selber vor. Also wir setzen selbst auch ganz aktiv unsere Grenzen und kommunizieren auch vor ihm, was wir wollen, was wir nicht wollen. Also sei es jetzt auch eine Pause, ne? Wenn ich jetzt sage, so, ich brauche jetzt eine Pause, dann ziehe ich ihm das auch und dann weiß er, Mama, Pause. Und mittlerweile setzt er sich dann auch selber hin und sagt so, Pause, und nimmt sich die dann oder so. Also wir sind da einfach echt offen so im Umgang.
Ja, total wichtig. Und in den Folgejahren wird das dann auch irgendwann sehr offen thematisiert.
Genau, ja, ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich finde auch, wir haben ja als Eltern nicht nur eine Pflicht, also es ist immer so, ja, wir müssen unsere Kinder vor Übergriffen schützen, wir müssen Frauen schützen, dass sie nicht übergriffig behandelt werden, indem sie andere Kleidung tragen oder so. Und ich finde, es geht ja nicht nur darum, unseren Kindern Prävention beizubringen, sondern auch nicht zum Täter zu werden.
Ja, genau.
Und das eine ist nicht gleich immer das andere. Und es ist halt auch wichtig zu sagen, dass man eben die Grenzen anderer respektiert. Und wenn man irgendwie, keine Ahnung, es kann ja auch sein, ich meine, nicht jeder Pädophile wird zum Täter und nicht jeder Täter ist pädophil. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt Kinder hat, die haben jetzt so eine Neigung oder entwickeln so eine Neigung, muss da so ein Vertrauen da sein, dass sie sagen, okay, ich gehe jetzt zu meiner Mama, ich erzähle das und dann findet man einen Weg, dass sie eben auch nicht zum Täter werden. Kann ja auch passieren. Genau so rum. Und oder eben, keine Ahnung, man erfährt Gewalt und in der Schule wird gemobbt oder so, entwickelt immer mehr, dass man Macht ausüben will. Du brauchst als Eltern ein Gefühl dafür, wie es den Kindern geht. Und man muss so nah bei ihnen bleiben, jetzt emotional, dass sie das Gefühl haben, ich werde hier nicht liegen gelassen, auch für schlimme Gedanken, sondern die werden aufgefangen und man findet einen Weg, dass man eben nicht übergriffig wird. Und das, finde ich, ist genauso wichtig.
Ja, total. Du hast das vorhin zwar schon so ein bisschen angerissen, aber ich frage die Frage trotzdem nochmal. Wenn man Verdacht hat, dass das eigene Kind Missbrauch erlebt, wie geht man da am besten vor? Was würdest du da raten? Also wie geht man da auch in die Kommunikation mit dem Kind?
Also ich habe mal einen Gesprächsleitfaden als Reel gepostet. Den fand ich ganz gut. Also da gibt es auch mehrere. Ihr könnt auch mal auf der Missbrauchsbeauftragten, das ist so die offizielle Seite davon, auch gucken, da gibt es auch verschiedene Gesprächsleitfaden. Generell finde ich es immer wichtig, dass man zwei Dinge beachtet. Einmal bei einem selbst, kann ich das auch hören, was gesagt wird? Weil Kinder spüren, wenn du nicht bereit dafür bist. Oder ich hatte immer ganz viele Gespräche mit PsychologInnen, die aber so mitleidig waren und wo ich das Gefühl habe, okay, wenn ich jetzt auspacke, dann brechen die zusammen. Und das spüren Kinder. Das heißt, bin ich dafür gewappnet? Und wenn nicht, ist es voll in Ordnung. Aber dann hole ich mir jemanden an die Seite, der das mit mir macht und der mich auch aufhängt. Das ist einmal wichtig, kann ich das hören? Und Zeit. Also man darf nicht erwarten, dass man irgendwie, man darf ja keine suggestiven Fragen stellen. Das ist zum Beispiel auch in diesem Gesprächsleitfaden, wie fange ich so ein Gespräch an mit offenen Fragen? Immer mehr dahin, bis das Kind halt von alleine spricht. Und dann ist wichtig auch, dass man eben sich diese Zeit ist. Also es kann wirklich Tage, Wochen, Monate dauern. Und man darf nicht erwarten, okay, das Kind erzählt jetzt nichts und dann lasse ich das, sondern immer wieder dranbleiben.
Hast du zum Abschluss noch Anlaufstellen im Kopf, an die sich Eltern oder auch Betroffene wenden können?
Ja, also ich würde auf jeden Fall, zum Beispiel, es gibt die Childhood-Häuser, da arbeiten zum Beispiel ÄrztInnen, AnwältInnen und PsychologInnen zusammen. Und da kann man als Mädchen, Kind, bis man 18 ist, glaube ich, sogar hingehen und sich dann quasi untersuchen lassen, anwaltliche Hilfe bekommen, psychologische Hilfe bekommen. Die arbeiten da alle im Sinne quasi des Kindes im besten Fall. Das ist immer ganz gut. Oder ich finde auch, Wildwasser gibt es ja noch. Was am schnellsten am besten funktioniert, ist das Hilfetelefon, das auch vom Missbrauchsbeauftragten ist. Das findet man online, da kann man einfach anrufen und die können einen zum Beispiel auch an Beratungsstellen verweisen im Ort, weil es ja manchmal total unterschiedlich ist, wo man wohnt. Und die können dann einen auch direkt Hilfestellung geben, Gesprächsleitfaden oder auch bei einem Verdacht jetzt, dass man zum Beispiel auch einen Verdacht bei einem Täter hat, wie dokumentiert man das richtig, wann kann man zur Polizei, wann sollte man zum Jugendamt, wie macht man so eine Meldung, da können die auch unterstützen. Ja, und dann gibt es auch noch, es gibt ganz, ganz viele kleine Vereine auch noch, meistens in den Ortschaften auch.
Ach, Lena, ich bin total begeistert, wie offen du über das Thema sprichst und Ich habe mir auch die Frage gestellt, inwiefern du das manchmal bereust, dass du das Thema so groß gemacht hast für dich und dass du das auch irgendwie mit zu deinem Beruf gemacht hast. Ist das manchmal so, dass man denkt, ach, irgendwie immer darüber zu sprechen ist irgendwie auch manchmal viel, oder ist das gar kein Problem für dich?
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und denke, juhu, wieder über das Thema sprechen, das jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich es nicht will oder es bereue oder so. Es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, es ist einfach mein Weg und es fühlt sich natürlich an und ich mache das gerne. Und wenn ich nur ein paar Kinder damit helfen kann oder Eltern, dann ist es für mich das alles schon wert.
Ja, total, total schön. Lena, vielen, vielen Dank. Wir sind am Ende angekommen,
danke,
dass du dir Zeit
dir
genommen hast. Und für alle, die noch mehr über das Thema erfahren wollen, über dich erfahren wollen, wo wird man am besten fündig?
Bei Instagram Lena Jensen, TikTok Lena Jensen, bald auch Podcast Lukas und Lena.
Yes.
Sonst weiß ich nicht.
Ja, ich denke, bei Instagram ist immer erstmal gut aufgehoben.
Ja, genau. Da findet
genau
man alles.
Sehr gut. Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Eine neue Folge kommt alle 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Tschüss.